und herzlich willkommen zurück bei Geopod, dem geopolitischen Podcast der Bismarck-Schule. Wie letzte Woche bereits angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit der Problematik Grenze USA und Mexiko. Wir haben uns wie immer eine Leitfrage überlegt, die ihr versuchen könnt, euch während des Podcasts selbst zu beantworten. Illegale Migration aus Mexiko. Muss die USA neue Grenzen setzen? Wir haben auch noch zwei Experten für euch rausgesucht, von denen ihr später auch noch etwas hören werdet. Einmal Frau Yara Al-Ali, die juristische Fragen beantworten wird, und Herr Salach, der uns noch allgemeine Fragen beantworten wird. Beide werden sich nun einmal vorstellen.
Hallo, ich bin Yara Al-Ali. Ich bin hier wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hamburg und ich koordiniere die Refugee Law Clinic Hamburg, was ein Ausbildungsprojekt in der Uni ist.
Ja, hallo, ich bin Jonathan Salach. Ich unterrichte Geografie an der Bismarck-Schule in Elmshorn und wir haben das Thema Migration in Q1 und in Q2 und es geht in Q2 vor allen Dingen um globale Migrationsströme und das Thema Mexiko, USA ist ein sehr wichtiges dabei. Deswegen kann ich gerne was dazu sagen.
Ich werde euch jetzt erstmal erzählen, was da im Moment überhaupt so passiert. Menschen aus Mexiko und anderen südlichen Ländern möchten in die USA, um dort den American Dream zu leben und für mehr Arbeit, was dann auch mehr Geld bringt. Gerade in Mexiko gibt es sehr viele Drogenkartelle und eine hohe Mordrate. Deshalb möchten Menschen ein besseres Leben für ihre Kinder und möchten in die USA reisen. Es gibt zwar Möglichkeiten, legal einzureisen, aber diese nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dazu hört ihr dann später auch noch mal ein bisschen mehr. Deshalb gibt es dort auch viele illegalisierte oder undokumentierte Migranten. Diese Definition hat uns Yara erzählt und die hören wir uns jetzt einmal an.
Also vielleicht können wir auch einmal über das Wort illegale MigrantInnen sprechen. Also das wurde bis vor kurzem auch von der Bundesregierung oder in der EU für Menschen verwendet, die ohne Genehmigung einreisen oder sich ohne gültige Papiere in einem Land aufhalten. Und mittlerweile wird dieser Begriff in manchen Medien und rechtspopulistischen Kreisen verwendet. Also gängiger ist es tatsächlich dann von illegal oder vorzugsweise sogar illegalisierter oder irregulärer Migration zu sprechen. Oh, okay. Und ihr kennt bestimmt auch so diesen Spruch, kein Mensch ist illegal, weil letztendlich können nur Handlungen ungesetzlich sein, nicht die Person an sich. Und weitere Alternativen, die man da in dem Kontext auch immer verwenden kann, ist illegalisierte MigrantInnen, irreguläre MigrantInnen, undokumentierte MigrantInnen oder einige verwenden auch den französischen Begriff, die sans-papier.
Wir haben während unserer Recherche auch weniger schöne Dinge von Yara erfahren, wie zum Beispiel die Remain in
Mexico
Policy, wobei hier vor allem die Ausführung nicht so schön ist. Darüber hinaus hat sie uns auch noch von der sogenannten Zivilhaft erzählt, was wir uns auch noch mal anhören.
Also hinsichtlich der Migration gibt es verschiedene Entwicklungen in den letzten Jahren, die wir uns angucken können. Und ich glaube, das mitbekannteste ist die Remain in Mexico Policy, die zwischen der Trump-Administration und der mexikanischen Regierung geschlossen wurde. Das Ganze lief unter dem Titel Migrant Protection Protocols, was man, wenn man sich das überlegt, klingt schon ein bisschen zynisch. Und das Ganze wurde unter der Biden-Administration dann erstmal wieder beendet im Juni 21. Also es lief zwischen, ich glaube, Januar 2019 bis Juni 21. Dann hat ein texanisches Gericht gesagt, nee, so einfach können wir das hier nicht beenden. Dadurch musste es dann erstmal wieder aufgenommen werden. Und dann hat im Juni letztes Jahr der Supreme Court der USA gesagt, diese Unterbrechung und diese Aufhebung war nicht rechtmäßig. Und jetzt ist dieser Prozess, diese Aufhebung der Remain in Mexico Policy in Gange. Was das Ganze bedeutet hat, ist, dass die Personen, um die US-Systeme zu entlasten, noch erstmal, also solange es nicht mexikanische Staatsangehörige waren, sollten sie in Mexiko in so nicht offiziellen Camps, sollten sie dann warten, bis ihr Asylantrag in den USA bearbeitet wird. Das heißt, da war so ein an der Grenze wurden die Leute nicht durchgelassen, sofern sie nicht dran waren, in Anführungsstrichen. Das Ganze sollte natürlich unter menschlichen Bedingungen stattfinden, aber es waren ja auch unoffizielle Camps und es gibt hier sehr viele Berichte von zum Beispiel Human Rights Watch oder auch verschiedenen Nachrichtenagenturen, die dann auch sagen, dass da sehr unmenschliche Konditionen, dass es da viel so Entführungen, dass es da auch, was habe ich hier aufgeschrieben, es gibt mehrere Organisationen haben das auch heftig kritisiert, wo es dann auch diese informellen Camps dafür gesorgt haben, dass sowohl die Bedingungen in den Camps nicht gut waren, als auch, dass es für von außen Eingriffe und Angriffe auf die Personen gab. Als subhuman wurde das Ganze beschrieben. In dem Zeitraum zwischen Januar und Juni 2021 wurden 74.000 Asylsuchende zurück nach Mexiko geschickt.
Das ist eine ziemlich große Anzahl. Ja. Alle durften auch gar nicht in die USA rein. Also die Camps wurden komplett in Mexiko.
Ja,
krass. Nun ist also die Frage, warum möchten die Menschen überhaupt in die USA?
Ja, also wie viele von euch wahrscheinlich schon wissen, wie Merle auch angekündigt hat, sage ich mal, gibt es so etwas, das heißt der American Dream oder The American Dream. Das ist etwas, was durch sehr viele Filme und Serien auch nochmal über die ganze Welt dargestellt wurde. Die USA ist ein sehr kapitalistisches Land, es hat sehr viel Geld, es ist für Wohlhaben bekannt. Es bietet auch sehr viel Sicherheit, es hat ein ziemlich sicheres politisches System. Durch Trump wurde die Sicherheit so ein bisschen, ging ein bisschen zurück, sag ich mal. Da wird Lara euch auch noch später ein bisschen mehr zu erzählen. Entschuldigung, da würde ich mir alle ein bisschen mehr zu erzählen. Aber wir werden einfach generell drüber sprechen. Und theoretisch gesehen kann man auch noch für Bildung in die USA gehen. Aber wenn wir über die Grenze von USA und Mexiko sprechen, ist das weniger oft der Fall, weil die meisten Leute, die vor allem illegal aus Mexiko in die USA migrieren, sind eher Leute, die die wenig Bildung haben und die entweder für ihre Familien Geld verdienen möchten und dann Billiglohnjobs in Amerika annehmen, die sonst keiner haben möchte, oder die vor Kriminalität fliehen oder vor Korruption. Die Politik in Mexiko ist auch nicht so gut. Und man muss auch bedenken, dass es nicht nur Mexikaner sind, die an dieser Grenze, also die Grenze überschreiten möchten, sondern Mexiko ist ja sozusagen der letzte Stopp. Also die ganzen anderen Staaten in Südamerika müssen ja auch, also nicht immer, aber da ist auch oft so, dass sie erstmal nach Mexiko migrieren und dann aus Mexiko versuchen, in die USA zu gelangen.
Ja. Dabei stellt man sich natürlich die Frage, was so eine legale Einreise eigentlich so schwierig macht. Warum wollen die Migranten denn nicht legal einreisen, beziehungsweise warum können sie gar nicht legal einreisen? Und da gibt es natürlich verschiedenste Faktoren. Normalerweise geht man natürlich über den Landweg, natürlich auch Luft- und Seeweg vorhanden, aber normalerweise aus unserer Sicht beantragt man einen Asylantrag. Dazu kann Yara uns gleich auch nochmal was erzählen. Zudem, also aus unserer Sicht, normalerweise füllt man den Vertrag aus, beziehungsweise das Formular, und die Zollbeamten beim Landweg bringen dir den direkt an die Grenze und du kannst den dann benutzen und maximal 90 Tage auf amerikanischem Boden bleiben. Bei Luft- und Seeweg muss man das vorher beantragen, aber das ist dann auch nochmal ein anderer Case. Genau, zum einen gibt es natürlich verschiedenste Sachen. Also am Anfang des Jahres hat Präsident Biden neue Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung in Kraft gesetzt. Und das besagt quasi, dass bis zu 30.000 Migranten pro Monat legal einreisen dürfen. Allerdings müssen diese die Voraussetzung erfüllen, dass sie aus Venezuela, Kuba oder Haiti kommen. Dementsprechend ist Mexiko da nicht mit inbegriffen. Sie dürfen dann für 2 Jahre dort leben und arbeiten. Für Mexiko gilt aber, dass sie nicht zur Grenze kommen sollen und direkt abgeschoben werden, denn ich zitiere und ich habe vorher übersetzt und zitiere nun, kommen sie nicht einfach zur Grenze und bleiben sie, wo sie sind und stellen sie sich auf legale Weise einen Asylantrag von dort aus. Das war Präsident Biden, der am Anfang des Jahres eine Rede gehalten hat zu dem Thema.
Gibt es dafür bestimmte Artikel im Gesetz?
Ja, es gibt zwei besonders wichtige Artikel. Zum einen, gerade in der Corona-Zeit, gab es den Artikel 42, und das ist im Bundesrecht der USA, und das ist es betrifft das öffentliche Gesundheitsrecht. Und das ist ein Paragraph, es gibt einen Paragraph innerhalb von diesem Artikel, der erlaubt dem Leiter einer US-Gesundheitsbehörde, Personen die Einreise zu verweigern, wenn die Gefahr besteht, dass sie ansteckende Krankheiten einschleppen, die eben ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen. Und während der Corona-Pandemie beriefen sich die USA dann eben genau auf diesen Paragraph und sorgten eben dafür, dass die Migranten nicht durchgelassen worden sind. Weshalb auch quasi mehr als 2,5 Millionen aufgrund des Titels die Einreise verweigert wurde. Dieser ist aber am 11. Mai diesen Jahres gefallen, denn der Kongress und der Senat haben beschlossen, den Gesundheitsnotstand nicht zu verlängern, weil die Corona-Pandemie eben nicht mehr die größte Rolle spielt. Nach der Corona-Pandemie hat gerade Artikel 8 eingesetzt, der besagt, dass Einreisende den Asylantrag stellen, wenn sie in ihrem Herkunftsland Verfolgung oder Folter haben. Aus anderen Andere Gründe zählen dafür eben nicht, wie Armut, Gewalt, politisches System, Naturkatastrophen oder organisierte Kriminalität. Und das sind ja meistens die Gründe, weshalb die Leute fliehen. Und dadurch, dass es nicht beachtet wird, fällt es den meisten eben sehr, sehr schwer, diese Anträge durchgehen zu lassen.
How many people would you say are kind of wanting to come to America, but there's just no path?
Now the answer has got to be in the millions, because you know we have 11 million people in this country who don't have legal status, and people sometimes say, why don't you stand in line? Well, I'm not sure there's much of a line for you to stand in.
I'm gonna come here without papers and just send money back to my family until they find me.
Well, a lot of people are doing that.
That's what I would do, and I totally understand why you do that.
Gibt es noch andere Wege, legal einzureisen, außer einem Asyl?
Ja, also es gibt ja diese vier großen Wege, über die hat auch Yara uns ja erzählt. Das ist einmal, wie schon gesagt, über einen Asylantrag. Dann kann man über, über hochzeitliche Wege, familiäre Wege in die USA einreisen. Dann kann man, kann man noch aus schulischen bzw. Bildungsgründen in die USA reisen. Und das letzte war, glaube ich, das... Was war das jetzt nochmal? Oder nee, ich glaube, das eine war familiär und das andere war Hochzeit. Ich glaube, das wurde getrennt.
Ah, dass man Kinder und so auch nachholen konnte, ne?
Ja.
Ja, nun stellt sich also die Frage, ist eine illegale Einreise überhaupt nötig durch die Gesetze? Und da würde ich sagen, gibt es einmal die Theorie und die Praxis. Was stellt ihr euch darunter vor?
Also in der Theorie hofft man natürlich, dass nie eine illegale Einreise nötig ist und dass jeder irgendwie einen Weg findet, legal einzureisen. Aber wenn du schon sagst, dass es eine Praxis gibt, dann ist dies wahrscheinlich nicht der Fall.
Nee, die Theorie ist wahrscheinlich einfach nur, es ist theoretisch möglich, aber es ist wahrscheinlich so unmöglich, dass es einfach schon wieder in der Praxis nicht funktioniert. Ja, also es gibt halt viele legale Wege, wie wir eben auch schon gehört haben, also diese vier großen Säulen in die USA zu kommen. Aber da gibt es halt auch Probleme wie sehr lange Wartezeiten. Nicht jeder darf das auch. Es wird auch individuell entschieden. Ich glaube, Yara meinte auch, dass mit ein paar Leuten dann wirklich noch so Einzelgespräche geführt werden, ob die wirklich verfolgt werden, ob sie wirklich Angst haben, um in die USA reinzukommen.
Und da muss man bedenken, dass diese Gespräche theoretisch gesehen ja auch, also nicht, man sagt ja nicht verfolgt, aber dass solche Dokumente, die man zeigt, dass man wirklich in Gefahr ist, die könnten ja auch irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen. Man könnte selber in noch mehr Gefahr geraten.
Ja, und dann ist es auch einfach so, dass nicht jeder die Möglichkeit hat. Yara hatte uns über eine neueste Regelung erzählt. Ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß. Aber da ging es darum, dass man einen Asylantrag mit Handy stellen kann. Und nicht jeder hat ein Handy, nicht jeder kann sich das leisten. Aber vielleicht kann Yara das gleich einfach nochmal erzählen.
Ich habe auch letztens eine Dokumentation auf Netflix tatsächlich geschaut. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber da ging es auch um Migration in den USA. Nicht nur an der Mexiko-USA-Grenze, sondern generell um Migration. Und da hat man von einer, von einem Job, einem bestimmten Job erzählt, nämlich dem ICE, ICE, und das steht für Immigration and Customs Enforcement. Und diese Leute, die gehen halt rum und die suchen nach illegalisierten Migranten, die dort in den USA sind. Früher war es tatsächlich so, dass sie nur nach Leuten gesucht haben, die irgendwie kriminell waren oder die kriminelle Vorgeschichten hatten, und die wurden dann zurückgeschickt in ihr Herkunftsland. Aber seit Trump Präsident ist es tatsächlich so, dass jeder undokumentierte Migrant verfolgt wird, und dass auch wenn man gerade nach einem kriminellen Migranten sucht, aber dann jemanden findet, der zwar auch undokumentiert dort ist, aber einfach nur, was weiß ich, dort irgendwie in einem Restaurant arbeitet oder was auch immer, dann werden diese Leute genauso zurückgeschickt.
Good afternoon, I'm Tom Holman. I'm the Acting Director of U.S. Immigration and Customs Enforcement, known as ICE. If you're in this country illegally, you should be uncomfortable, you should look over your shoulder, and you need to be worried. Get that message clear that there is no safe haven here. We're going to look for you at your home, at place of employment. You are not welcome in the United States, and you'll find no harbor here.
Und in der Doku ist es tatsächlich auch so, dass der Chef dort seinen Mitarbeitern gesagt hat, dass die einfach so viele Leute wie möglich schnappen sollen. Dass da auch egal ist, ob man jetzt wirklich nach diesen Leuten losgeschickt wurde oder ob man die einfach irgendwie erkannt hat oder was auch immer. Man soll so viele Leute wie möglich inhaftieren und dann schlussendlich auch zurückschicken. Das ist eine Sache, die ich, also als ich die Dokumentation gesehen habe, habe ich tatsächlich Gänsehaut bekommen.
Das ist wirklich krass. Also ich meine, die müssen ja auch unter permanentem Druck stehen, einfach Angst zu haben, dass man die ganze Zeit verfolgt wird von irgendwelchen Leuten, die dich eigentlich gar nicht suchen. Also es ist ja super anstrengend, auch für die Psyche.
Ja, vor allem als Obama noch Präsident war, war es so, dass Kinder davon geschützt waren. Aber seit, also ich weiß nicht, wie es jetzt in Biden ist, aber als Trump dann Präsident wurde, da war es den Kindern, also da wurde es tatsächlich dann abgeschafft, dass die Kinder da geschützt worden sind und dass dann auch Eltern und Kinder, also dass Familien getrennt worden sind. In der Doku haben auch viele Väter vor allem haben davon erzählt, dass die Kinder dabei waren, als sie verhaftet worden sind. Also die Kinder sind in den USA geboren, deswegen durften die dort bleiben. Aber die Väter halt nicht und die wurden vor den Augen ihrer Kinder festgenommen und weggenommen. Die Kinder haben geweint und haben gesagt, bitte nehmen Sie meinen Vater nicht weg oder kann ich ihm zumindest noch Tschüss sagen, aber...
Ja, und Herr Trump, der hat das tatsächlich unterstützt, dass auch Kinder bzw. Minderjährige, die eben versucht haben, da einzureisen, illegal eben einfach zurückgeschickt wurden. Und Biden hat das gar nicht weitergeführt. Der hat gesagt, dass minderjährige Menschen da nicht einfach weggeschickt werden. Ich meine, die sind alleine, die sind jung, das sind quasi, das sind Kinder, die kannst du halt nicht einfach alleine lassen.
Nicht also, nur quasi, das sind also,
ja sind okay, ja. Die kannst du ja nicht einfach wieder zurückschicken. Also selbst sie sind allein dahin gelaufen. Wahrscheinlich haben sie nicht mal mehr eine Familie. Vielleicht sind die auch schon auf dem Weg gestorben. Dazu kommen wir nämlich auch gleich noch zu den Mauertoten. Aber das ist natürlich, also es wird immer schlimmer an der Grenze. Es kann da nicht sein.
Ja, also die Frage ist ja, was macht das mit der Gesellschaft in den USA oder was macht das für Mexiko? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Gesellschaft dadurch auch ein bisschen gespalten wird. So.
Ja, definitiv. Da hat auch Herr Salach ein bisschen drüber gesprochen, über die Auswirkungen. Aber ich kann ja vorher schon einige Sachen nennen. Also einmal ist es natürlich so, dass undokumentierte Migranten keine Steuern zahlen, was für die zwar relativ gut ist, weil sie so viel Geld wie möglich zurück an ihre Familie schicken möchten. Oder halt für sich einfach für ihre Existenz brauchen. Und wie gesagt, haben sie öfters Billiglohnjobs. Und außerdem ist es halt so, dass es möglicherweise mehr Kriminalität an der Grenze sein könnte, weil viele Leute, also es ist ja schon im Namen drin, eine illegale Einreise, da wird halt sehr viel Geld dann an irgendwelche Kartells meistens bezahlt, dass man irgendwie ins Land dann geschmuggelt wird. Und das, ja, das erhöht dann möglicherweise auch noch die Kriminalität. Und ja, was viele Amerikaner glauben, ist, dass die Arbeitsplätze von den Migranten, also von Amerikanern, von den Migranten weggenommen werden. Aber das stimmt eigentlich so tatsächlich gar nicht, weil Migranten meistens die Jobs nehmen, die sonst kein Amerikaner möchte. Also das sind halt Niedriglohn, das ist Niedriglohnarbeit.
Ja, und so Tellerwäsche und sowas, ne?
Zum Beispiel.
In Deutschland. Da machen das die Minderjährigen.
Gott. nee, aber selbst wenn man ein bisschen höhere Arbeitsplätze hat, es ist ja auch so, dass viele Migranten Arbeitsplätze schaffen, dadurch, dass sie zum Beispiel, ja, ich nenne mal wieder das Beispiel mit Restaurants aufbauen, weil das ja sehr oft der Fall ist, weil sie ihre Kultur zum Beispiel auch noch behalten möchten durch das Essen, dass dadurch dann für Amerikaner auch noch Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber über die Auswirkungen generell kann euch Herr Salach jetzt ja auch noch mal ein bisschen berichten.
Es ist ja nicht nur Mexiko, sondern Mexiko ist die letzte Stufe. Vorher kommen sie aus ganz Mittelamerika und der Karibik und nehmen dann den Weg über Mexiko, weil es da ja so ein ganzes illegales Netzwerk gibt, was dafür sorgt, dass man innerhalb des Schwarzmarkts also viel Geld verdient, dadurch, dass man 10.000 oder 20.000 Dollar zahlen muss, um in die USA geschleust zu werden. Es geht ja auch um illegale Migration vor allen Dingen. Und da wird also mitverdient. Aber die Auswirkungen im Land sind, dass zum Beispiel Steuern dann wegfallen, weil das ja alles unter der Hand passiert. Und wenn Kartelle mit ihre Hunter mit reinlegen oder mit eine Rolle spielen, dann ist auch Kriminalität, die organisiert in Mexiko sehr, sehr stark vorkommt im Spiel. Und wir haben zum Beispiel die höchste Mordrate in Mexiko, was auch damit zusammenhängt. Das wird also gefördert. In Mexiko ist das schwierig. Sie haben aber auch große Vorteile, denn das, was in den USA, ist weiterentwickelt, das heißt, die USA bieten ein besseres Lohnniveau. Und auch wenn viele der illegalen Migranten in den USA erstmal die billigsten Jobs nehmen, auf die US-Amerikaner keinen Bock haben, haben sie trotzdem die Möglichkeit, das Geld zurückzuschicken. Und dass diese Rücküberweisungen sind bei Migration immer ein Effekt, der ungefähr genauso groß ist wie Entwicklungshilfe. Das heißt, den Familien in Mexiko hilft es immens. auch wenn sie natürlich getrennt sind von ihren Männern oder Frauen, wer auch immer losgeschickt wird, den USA ist das ein Dorn im Auge, weil die Bevölkerung gespalten wird. Das ist ehrlich gesagt so wie hier. Ja, Flüchtlinge 2015 war noch größeres Ja als Aufschrei und Refugees welcome, als es heute ist, weil Inflation, der russische Krieg und immer mehr Leute, die herkommen, denn die Bevölkerung spaltet und die einen stehen noch dazu, finden das immer noch gut, weil es auch notwendig ist, natürlich. Und die anderen sagen, ich bin selber so am Limit, ich kann mir das überhaupt nicht leisten, dass noch mehr Leute herkommen, die nehmen mir meine Ressourcen und in den USA ist es genauso. Deswegen gibt es ja auch diese Border Patrol, die dann im Süden einfach mit ihrem Pickup selber illegale Migranten schnappen und sie der Polizei bringen zum Beispiel. Ja.
Ist in dem Gespräch mit Yara nicht auch irgendwie rausgekommen, dass das oft ist so in wie nennt man das, amerikanischen Unternehmen, dass die Menschen dann nachweisen müssen, dass sie keinem Amerikaner den Platz wegnehmen oder
genau,
so?
Genau, das war, ich glaube, das war nicht Yara, das war das Video, das wir uns vorher angeschaut haben.
Ah, stimmt, ja.
Das können wir auch einmal hier im Podcast hören, das war von den Try Guys, vielleicht kennen die einige von euch. Dieses Interview hat uns Yara tatsächlich auch empfohlen. Das ist ein sehr informatives, aber trotzdem lustiges Video. Und da wurde gesagt, dass Immigranten, die einen Job bekommen möchten, die müssen verschiedene Formulare ausfüllen, in denen sie beispielsweise auch schreiben oder quasi beweisen müssen, dass sie kein Amerikaner einen Job wegnehmen. Was eigentlich ziemlich schwierig so zu beweisen ist, weil theoretisch gesehen, wenn man einen Job annimmt, dann kann halt dieser Amerikaner diesen Job nicht mehr annehmen. Das heißt, theoretisch gesehen, ja, nehmen sie die Arbeitsplätze weg, aber ich glaube nicht, dass irgendein Amerikaner da jetzt so traurig ist, wenn ein Immigrant irgendwie einen Niedriglohnjob für die macht.
Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht.
Aber ich glaube, die Weitsicht haben viele auch nicht. Also hier in Deutschland ist ja ähnliches Problem. Da sagen ja auch viele, gerade die der AfD angehören, dass die Arbeitsplätze hier weggenommen werden. Genau. Ich glaube, da fehlt einfach ein bisschen die Weitsicht.
Ja, total.
Wir hatten ja schon über Trump geredet und ein bisschen auch über die Mauer. Und jetzt ist halt die Frage, ist so eine Grenze in Form einer Mauer überhaupt sinnvoll? Also war das ein gutes Vorhaben von Trump?
Ja, es gibt ja natürlich viele verschiedene Sichtweisen, ne? Aber wenn man sich das jetzt mal so anhört, dann also so eine Mauer, der Einreiseverkehr wird gemindert. Die illegale Einreise wird allerdings natürlich auch erhöht und Herr Salach kann uns da gleich auch noch mal was zu erzählen. Das blenden wir gleich am Ende meiner Rede noch mal kurz ein. Also zum einen wird eben der Einreiseverkehr zwar gemindert, allerdings die illegale Einreise wird natürlich erhöht. Strenger bewachte Zollkontrolle und krimineller Austausch wird gemindert und die rechtspopulistischen Tendenzen werden zudem auch noch gemindert. Das kann man natürlich so oder so sehen. Und zudem profitieren Unternehmen ja auch von einem Bau der Mauer. Das ist nochmal eine ganz andere Sichtweise, aber Unternehmen profitieren natürlich davon, weil sie es bauen. Sie müssen die Geräte dafür haben, die Überwachung und sowas. Und das wird ja meistens von global tätigen Unternehmen geführt. Und das ist tatsächlich auch für die ganz gut. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass es Bedürftige und Arme gerade aus den Niedriglohnländern im Süden von Amerikas relativ schwer haben, eben für ein besseres Leben die Möglichkeit zu bekommen. Denn die USA ist ja Wohlstandsfestung. Also das ist ja, wie gesagt, der American Dream wird da ja total ausgelebt. Und zudem gibt es da natürlich auch noch viele Mauertote. Ne? Gerade wenn man versucht, illegal einzureisen, nutzen viele Immigranten den Wasserweg und müssen da eben durch so eine Art ziehenden Fluss, also so einen reißenden Fluss durchgehen. Und da gibt es natürlich Unmengen an Toten. Also
man muss sich halt auch mal bedenken, dass man, also die wissen ja, dass da so ein riesiger Fluss ist. Und die wissen, dass da eine hohe Chance ist, dass sie sterben. Aber in ihrem Herkunftsland ist es einfach so schlecht, dass sie lieber die Möglichkeit nutzen, wo sie wissen, dass sie sie lieber die Chance nutzen und sterben, anstatt in ihrem Herkunftsland zu bleiben.
Ja, das ist total fatal. Zudem gibt es natürlich auch beziehungsweise wenig kulturellen Austausch und dadurch werden natürlich negative Stereotypen verbreitet, was natürlich auch absolut nicht 2023 gemäß ist. Also wie man so schön sagt, ne, wir haben 2023 und da muss das eben auch ganz anders laufen. Noch dazu kostet das natürlich viel. Man muss Grenzpatrouillen und Streifen bundesweit aufrechterhalten und bezahlen. Und die Summen könnten natürlich eigentlich auch tausende mexikanische Familien versorgen. Also wenn man das Geld einfach mal umstrukturieren würde und in andere Bereiche stecken würde, würde das Geld natürlich effektiv für andere Sachen genutzt werden können, was halt so einfach nicht gemacht wird. Genau, und lokale Wirtschaftsleistung wird auch reduziert. Das ist wieder aus der Sicht von Unternehmen natürlich, gerade wenn man in den Süden eben
verschiffen möchte oder Sachen produzieren möchte, das wird natürlich eher extrem gemindert. Es geht dann eben durch eine Mauer natürlich nicht mehr. Genau, und jetzt sagt Herr Salah eben nochmal am Ende was dazu.
Grundsätzlich erachte ich das nicht als sinnvoll, aber es ist relativ komplex, um irgendwo dazu zu kommen. Natürlich hat es einen Effekt. Die Mauer ist, oder die Grenze ist über 3000 Kilometer lang. Und von daher ist es erstmal unwahrscheinlich, eine Mauer an sich da über die ganze Länge hinzustellen. Und Mauern sind eher was fürs Mittelalter mit einem wirklichen Effekt. Denn mittlerweile ist es technisch sehr einfach, sie zu umgehen. Also entweder als Schleusertunnel oder durch Containerhandel oder halt per Flugzeug.
Wo wir gerade schon beim Thema Trumpismus sind. Ich habe euch eine Definition von Wikipedia zusammengestellt. Ja, ich weiß, Wikipedia ist nicht die beste Quelle, aber naja, ich habe es ein bisschen vereinfacht. Ich werde euch die jetzt einmal kurz vorlesen. Ja, dann könnt ihr ja einmal sagen, was ihr denkt, warum der so erfolgreich ist. Also der Trumpismus beschreibt die politische Ideologie und den Regierungsstil Donald Trumps. Es ist eine populistische politische Methode, die für komplexe politische, wirtschaftliche und soziale Probleme einfache Antworten aufzeigt. Und der Trumpismus legt keinen Wert auf Wahrheitsgehalt politischer Aussagen, solange sie der emotionalen Mobilisierung der eigenen Zielgruppen dient. Also was denkt ihr, warum ist er so erfolgreich?
Ja, also ich glaube, du hast ja schon in deiner Definition gesagt, er ist sehr populistisch. Und das bedeutet halt, ja, viele Leute in Amerika, die glauben Trump halt, wenn er sagt, okay, wir haben, also ja, es stimmt ja, sie haben sehr viele Probleme, wenn sie sagen, wenn er sagt, ja, wir können es ganz einfach lösen durch eine Mauer oder durch was auch weiß ich was. Und die Leute, die halt nicht so, ja, die entweder nicht so viel Bildung haben oder die Leute, die Bildung haben, aber einfach daran glauben möchten und denken möchten, okay, es gibt eine einfache Lösung, die sind dann einfach so, oh ja, toll, dann kann das Trump ja machen.
Ja,
müssen wir ja nicht mehr dran denken.
Ja, ich glaube, man kann das auch so ein klein... Genau, und man könnte das natürlich auch so ein bisschen damit vergleichen, wie in Deutschland mit der rechten Szene agieren. Also viele Menschen denken eben, dass genau die Szene eben etwas vertritt, was sie als schnelle Lösung betrachten. Und das könnte man natürlich ein bisschen in Relation dazu stellen. Natürlich ist es absolut nicht dasselbe und es ist was ganz anderes, aber zudem könnte man das natürlich trotzdem ein kleines
bisschen vergleichen. Ja, man kann ja einen Vergleich ziehen.
Ich hatte mich damit auch noch ein bisschen mehr beschäftigt und hatte dann gelesen, dass eine gespaltene Gesellschaft auch zu einer emotionaleren Entscheidung führt. Was denkt ihr dazu?
Ja, also ich denke mal, dass es so stimmt, weil man muss ja bedenken, also eine Demokratie, fangen wir mal so an, die funktioniert ja nicht so einfach, dass man sagt, okay, jetzt ist jeder dafür, jetzt jeder dagegen und wenn wir irgendwie, was weiß ich was, wenn 50-50 ist, dann ist es halt so. Nee, man muss ja auch irgendwie so die Entscheidungen treffen. Und wenn die Gesellschaft gespalten ist, dann ist es ja auch so, dass man verschiedener Meinung ist. Und wenn es dann irgendwie, ob es jetzt 50-50 ist oder was auch immer, dann wird man halt in einen Diskurs kommen. Und vor allem Menschen, die den Trumpismus supporten, sage ich mal, das sind ja auch die Menschen, die meistens sind das Menschen, die sehr stark an ihre Meinung glauben. Wir haben das ja etliche Male gesehen bei Sachen wie Roe v. Wade, bei der Abtreibung, Pro-Life, Pro-Choice, dass da die Leute mit Trump-T-Shirts und was weiß ich was durch die Straßen gelaufen sind und haben gesagt, ja, wir sind Pro-Life und was weiß ich was. Und mit denen lässt sich einfach nicht sprechen. Natürlich, das ist nicht mit jedem so. Es gibt bestimmt auch viele Leute, die Trump supporten, mit denen man ein Gespräch führen kann. Aber von dem, was man in den Medien gesehen hat, dann ist es halt so, dass mit denen nicht immer sehr leicht zu sprechen ist.
Ja, ich glaube auch gerade dieses... dass er so einfache Antworten aufzeigt. Ich meine, ja, wir haben hier zu viele Flüchtlinge, ihr sagt, ihr habt keine Arbeitsplätze mehr, bauen wir doch eine Mauer.
Dann bleiben wir draußen. Ne?
Also es gibt so einen einfachen Weg, bauen halt eine Mauer.
Ja, es erinnert mich einfach daran, als in SpongeBob Patrick gesagt hat, wir nehmen Bikini Bottom und schieben es woanders. Es wäre so einfach.
Herr Salah hatte auch noch mal über das Thema der Mauer im Wahlprogramm Trumps geredet und da hören wir jetzt auch noch mal rein.
Und denken Sie, dass es sinnvoll war, von Trump die Mauer in sein Wahlprogramm aufzunehmen?
Ja, sehr. Denn schließlich ist es ja schon mehr oder weniger Propaganda, was er betreibt. Und er hat sich die Mauer ausgesucht. Und meiner Meinung nach konnte er die Wahl gewinnen, weil er weil er damit ein Alleinstellungsmerkmal hat. Eine ganz extreme Meinung und weil er damit viele Amerikaner gewinnt, die von möglichen Konsequenzen von illegaler Einwanderung betroffen oder die das eben negativ finden. Und so konnte er eben für sich eine ganze Menge gewinnen. Er polarisiert ja. Und das ist damals gut aufgegangen, ja.
Ja, nun ist halt die Frage, wir haben jetzt gesagt, die Mauer finden wir ist nicht so gut. Und Herr Salah meinte ja vorhin auch schon, dass eine Mauer als physische Grenze, da kann man halt einfach rübergehen. Nun ist halt die Frage, was könnten die Amerikaner sonst machen, wenn sie sagen, es stört sie so doll?
Ja, wir möchten eigentlich, ja. Nein, aber es ist ja so, dass nicht jeder illegale Immigrant auch wirklich nur für den American Dream hingeht. Es gibt halt auch sehr viel Kriminalität, die da mitkommt. Man muss auch ein bisschen darauf achten, wer jetzt ins Land kommt, wer nicht. Und da könnte man theoretisch gesehen halt einfach die Grenzkontrollen etwas verstärken mit mehr Menschen dort. Das Beispiel, was Herr Salah auch genannt hat, ist, wir haben hier in Europa ja Frontex, aber das ist ja auch so ein bisschen ein schwieriges Thema. Genau, ein umstrittenes Thema, wo ich auch so ein bisschen, ich halte mich mal lieber zurück.
Aber sonst geht das hier halt noch zu lange.
Ja, aber es wäre halt ein Beispiel. Oder wie ich auch schon erwähnt habe, gibt es ja dieses ICE, das ja auch die Menschen kontrolliert und zurückschickt. Das ist auch sehr stark umschritten. Aber das, was wirklich am besten wäre, das hat, ich glaube, Merle auch schon angesprochen oder Lara, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass die USA Mexiko halt einfach unterstützt und da irgendwie Entwicklungshilfe gibt. Weil wenn es Mexiko und den anderen südamerikanischen, nicht nur südamerikanischen, also wenn es anderen Entwicklungsländern besser geben würde, dann müssten sie auch nicht diesen schweren Weg auf sich nehmen und in die USA dann migrieren.
Ja, zuletzt müssen wir uns natürlich trotzdem nochmal mit der Leitfrage beschäftigen. Ich hoffe, ihr habt euch während des Podcasts auch schon fleißig Gedanken dazu gemacht, was eure Meinung dazu ist. Aber zuerst haben wir natürlich auch unsere Experten gefragt, was die denn davon halten.
Ich kann dir auch nochmal vorlesen.
Ja, sag doch mal, illegale Migration und dann?
Illegale Migration aus Mexiko. Illegale Migration aus Mexiko. Muss die USA neue Grenzen setzen? Was ist Ihre Meinung dazu?
Ihr habt ja so formuliert oder vielleicht wurde es auch vorgeschlagen, dass es mehrdeutig ist. Also Grenzen im Sinne von physischer Barriere, Grenzen im Sinne von, sie müssen härtere Regularien vorschreiben. Das weiß man nicht genau, wie man das interpretieren soll. Ich würde, das Erste haben wir einigermaßen beantwortet, würde ich sagen. Bei dem Zweiten würde ich sagen, dass wir, es gab durch Corona, gab es stärkere Vorschriften. Und die hat damals Trump erlassen und der hat gesagt, dass die Bedrohung besteht, dass Menschen von außerhalb es ins Land bringen, so Krankheiten. Und dann durfte man die Menschen schneller und direkt abschieben. Und dieser Akt wurde wieder aufgehoben. Und das heißt, diese Grenzen wurden einigermaßen wieder zurückgenommen. Und trotzdem hat man gemerkt, dass zu der Zeit dann eigentlich die Migration in die USA weniger geworden ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob das das richtige Mittel ist. Eine Mauer zu bauen, ist meiner Meinung nach nicht das richtige Mittel. Mein persönlicher Weg wäre, und das sagen immer alle Politiker auch, aber ja, das Herkunftsland in diesem Moment, also Mexiko oder irgendwo in Mittelamerika, muss man respektierende Zustände schaffen, dass die Menschen eben ihr Land nicht verlassen müssen. Die wollen es ja gar nicht. Wenn das geschafft wird, dann ergibt sich dieses Problem überhaupt nicht. Auf der anderen Seite ist klar, wie komplex es ist. Also alleine gegen die Korruption zum Beispiel.
Antworten. Neue Grenzen im Sinne von stärkere Grenzen? Oder?
Ja, im Sinne von, ob man mehr darauf achten sollte, zum Beispiel mit diesen undocumented Immigrants, ob man da mehr darauf achten sollte, wenn man jemanden entdeckt, ob man dann direkt irgendwie etwas dagegen tun sollte oder wie die USA da jetzt mit umgehen sollte.
Ich würde sagen, vielleicht eher neue Grenzen setzen, im Sinne von menschlichere Grenzen setzen. Also weniger auf, ich glaube, das ist meine Antwort, weil ich würde schon sagen, dass dann ein Umgang mit den Grenzen vielleicht eher als neue, dass der Umgang mit den Grenzen mehr überdacht werden sollte und ob wirklich Grenzschutz das primäre Ziel ist oder ob nicht vielleicht auch darüber nachgedacht werden sollte, was die betroffenen Personen davon haben, von diesem Grenzschutz.
Nachdem unsere Experten also nun ihre Meinung geäußert haben, ich bin der Meinung, dass es keine neue bildliche Grenze geben sollte, sondern dass neue Regeln und Grenzen in den Gesetzen gesetzt werden müssen. Das heißt, dass es eben eine einfachere Einreise gibt, dass die Asylanträge nicht nur aus bestimmten Richtungen betrachtet werden, sondern eben aus allen verschiedensten Perspektiven, weil das ist am wichtigsten. Und am wichtigsten ist, dass es den Menschen auch einfach gut geht und dass sie in ihrem eigenen Land nicht untergehen.
Ja, da würde ich definitiv zustimmen. Das haben ja auch beide unsere Experten gesagt, dass man mehr auf den Menschen hinter den Asylanträgen und hinter den Einreiseanträgen stehen, nicht stehen sollte, dass man mehr auf diese Menschen achten sollte.
Man muss ja auch immer bedenken, die Leute fliehen halt nicht freiwillig. Ja. Die verlassen ja nicht freiwillig ihr Heimatland und ihr Zuhause zurück. Das darf man halt auch nicht vergessen dabei.
Ja, also unsere Antwort insgesamt ist, glaube ich, dass wir einfach mehr auf Menschenrechte und Menschenschutz achten möchten.
So, das war's jetzt mit der heutigen Folge. Hoffentlich konnten wir euch das Thema ein bisschen näher bringen. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche reden wir dann über das Thema Sahelzone, Flucht aus der Hitze. Schaltet dann gern wieder ein.